Ja, was macht unseren Gott aus? Was ist charakteristisch für den Schöpfer dieser Welt? Was ist besonders kennzeichnend für den Vater unseres Herrn Jesus Christus? Man könnte sicherlich ganz vieles nennen, hier ganz viele Attribute nennen, die unseren Gott beschreiben. Da ist seine Gnade, von ihr haben wir gesungen heute schon. Seine Heiligkeit natürlich, seine Liebe, sein Erbarmen, seine Macht, seine Größe und Souveränität. Aber eins, das haben wir dann noch nicht genannt, wenn wir diese Dinge so im Kopf haben, etwas, das ganz wichtig ist, etwas, das auch ganz entscheidend ist. Denn unser Gott ist ein Gott, der spricht. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der redet. Er ist ein Gott, der uns nicht im Unklaren lässt über seinen Willen, über das, was er sich vorstellt für unser Leben. Er ist ein Gott, der sich uns mitteilt. Er ist ein Gott, der spricht. Und das ist doch etwas Wunderbares. Das ist doch etwas ganz Wertvolles, dass Gott uns hier nicht im Dunkeln lässt, sondern dass er zu uns spricht, dass er sich uns mitteilt, dass er zu uns gesprochen hat, dass er so ein Gott ist, der spricht. Wir haben diesen Text gehört aus 1. Samuel 3, diese Begebenheit von Eli und Samuel, diese Begebenheit, wo Samuel mit Gott und seinem Wort in Kontakt tritt. Und ich möchte uns an diesem Morgen da so ein Stück weit hineinnehmen in dieses Kapitel und uns einige Punkte so deutlich machen und uns das vor Augen führen, wo Gott hier spricht und was wir über Gottes Sprechen und den Umgang damit auch so lernen können. Aber es fängt ja eigentlich nicht mit dem Sprechen Gottes an, sondern es fängt mit dem Schweigen Gottes an. Also das Erste ist, wenn Gott schweigt, was ist denn eigentlich dann? Wenn Gott schweigt, oder warum höre ich Gott denn nicht? Geistlich gesehen, das wird uns hier in Vers 1 geschildert, geistlich gesehen befand sich Gottes Volk zu dieser Zeit von Samuels Kindheit in einer echten Krise. Eine finstere, geistliche Zeit ist es gewesen. So eine richtige geistliche Dürre hatte sich ausgebreitet. Vers 1 fasst das zusammen. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Also Gottes Wort war selten geworden. Offenbarungen waren selten geworden. Gott hatte sich, so war die Wahrnehmung irgendwie zurückgezogen und er schien zu schweigen. Sicherlich fragte sich auch mancher, warum ist denn das so? Warum ist das nicht, wie es früher einmal gewesen ist, in anderen Zeiten der Geschichte Israels? Warum hören wir Gott nicht mehr? Warum äußert er sich denn nicht mehr? Warum ist von ihm nichts mehr zu vernehmen? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die ist eigentlich ziemlich schnell gegeben. Man muss nämlich nur einen Blick auf die Priester werfen. Auf die Priesterschaft dieser Tage, um den Grund zu erkennen. Da gab es die beiden Priester Hophni und Pinhas, das waren die Söhne Elis. Und das waren zwei Männer, die sich nicht sonderlich, eigentlich überhaupt nicht, für Gott und seine Sache interessierten. Wir lesen im Kapitel vorher, in 1. Samuel 2, über sie. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie fragten nichts nach dem Herrn. 1. Samuel 2, Vers 12 ist das. Sie fragten nichts nach dem Herrn. Sie waren einzig und allein auf sich und auf ihre Interessen, so auf ihren Vorteil bedacht. Und das äußerte sich auch in ihrem Verhalten und es war ziemlich offensichtlich, denn sie missbrauchten ihr Amt, ihr Priesteramt, um sich persönlich zu bereichern. Sie schickten also ihre Diener umher, um dann überall an verschiedenen Stellen, dort wo die Menschen hinkamen, um ihre Opfer zu bringen, um eben dort sich an diesen Opfergaben zu bereichern, also die Opfernden ihrer Gaben, die sie für den Herrn opfern wollten, zu berauben. Du sollst es mir jetzt geben. Wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt. 1. Samuel 2, Vers 16. Ziemlich grob, ziemlich direkt. Das war ihre Haltung. Gott, seine Ehre, sein Wort, was er sich vorstellt, was sein Anliegen war, das hat sie überhaupt nicht gekümmert. Und wir können davon ausgehen, und ich glaube auch, wir müssen davon ausgehen, dass diese gleichgültige, dass diese verächtliche Haltung Gott gegenüber, die diese beiden führenden Priester hatten, dass diese verächtliche Haltung Gott gegenüber auch mit der Zeit auf das Volk abgefärbt hat. Das hat Spuren hinterlassen. Und dann war da natürlich neben Hophni und Pinhas war auch noch ihr Vater, da war noch der Eli, der alte Priester. Und er wird hier beschrieben in Vers 2, seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Also Eli war alt geworden. Und seine Sehkraft, die hatte so ganz, ja, ganz praktisch hatte seine Sehkraft nachgelassen. Und doch glaube ich, an dieser Stelle, in diesem Vers, da ist noch etwas mehr gemeint, als nur, dass Eli körperlich erblindet war. Es ist ja auch angedeutet, dass dieser alte Priester, der schon so lange im Dienst des Herrn gestanden hatte, dass er seinen gottlosen Söhnen nicht Einhalt gebieten wollte. Dass er seine Söhne mehr ehrte als Gott. Auch das lesen wir in 1. Samuel 2. Dass dieser Eli mittlerweile auch selbst geistlich erblindet war. Er wollte nicht sehen, was offenkundig war. Er hatte nicht mehr diesen geistlichen Durchblick und er hatte auch nicht mehr diesen Draht zu Gott, weil er offensichtlich auch über die Zeit lau geworden war. Ich denke, wenn wir das so sehen, den Eli hier und vor allen Dingen dann auch seine beiden Söhne, dann wird wieder einmal deutlich, wie wichtig doch die Haltung der Leitung ist. Wie wichtig doch die Haltung der Leiter ist, der Leiterschaft. Ist damals so gewesen im Volk Israel und das gilt natürlich auch heute noch. Die Haltung der Leitung, der Leiter ist ganz wichtig. Also, ihr lieben Leiter hier in der Gemeinde, ich weiß nicht, wo ihr sitzt, wo ihr euch alle so hier versteckt. Ich kenne euch nicht, ihr lieben Ältesten, ihr lieben Diakone, ihr lieben Mitarbeiter in den unterschiedlichen Dienstbereichen, wo auch immer ihr tätig seid. Eins wird doch deutlich, und das möchte ich klar sagen, ihr habt Verantwortung. Ihr habt Verantwortung. Und es ist wichtig, auf welchem Weg ihr seid. Auf welchem Weg ihr euch befindet. Eure Haltung, euer persönliches Verhalten, eure Frömmigkeit, die Intensität eurer Gottesbeziehung, eure Treue oder Untreue. Euer Gehorsam oder Ungehorsam. Das ist wichtig. Das alles hat entscheidende Auswirkungen, nicht nur auf euch persönlich, natürlich auch zuerst auf euch persönlich und auf euer persönliches Leben und euer Umfeld, in das ihr gestellt seid. Es hat auch Auswirkungen auf den ganzen Dienstbereich und letztendlich auch die gesamte Gemeinde, in der ihr dient. Man kann es auch umgekehrt sagen, und das kann man beobachten, dass doch so viel Niedergang auch, dass so viel Niedergang in der christlichen Welt, und ich habe da auch so Beispiele im Kopf, genau auch an dieser Stelle beginnt, bei der Leitung. Man beruft vielleicht Leiter oder Pastoren oder man duldet Leiter oder Pastoren, die ja, lau sind, die nicht so fest auf dem Fundament von Gottes Wort sich gründen. Warum tut man das? Vielleicht manchmal aus Naivität. Wir haben doch alle irgendwo Jesus lieb. Jetzt wollen wir mal nicht so kleinlich sein und hier irgendwelche Unterschiede zu sehr hervorheben. Manchmal vielleicht auch aus Oberflächlichkeit, dass man denkt, er oder sie ist so ein innovativer Typ, er kann gut mit den Leuten. Und dann mögen oftmals noch treue Geschwister da sein in so einer Gemeinde, in so einer Gemeinschaft. Und doch, über kurz oder lang, wenn da kein Wunder geschieht, über kurz oder lang wird der geistliche Niedergang kommen und er wird unausweichlich sein. Also achtet darauf, wen beruft ihr in Ämter? Wen habt ihr in der Mitarbeiterschaft? Die geistliche Haltung ist hier das Entscheidende. Natürlich muss einer auch können, wozu er berufen wird. Das ist ganz klar. Es ist auch wichtig, dass jetzt jemand, der an der Technik sitzt, auch Ahnung hat, welche Regler er da rauf und runter schiebt und was das für Auswirkungen hat. Das ist ja klar. Aber die geistliche Haltung, die ist entscheidend. Und ihr lieben Mitarbeiter, ihr lieben Diakone, Älteste, Leiter in anderen Gruppen, vergesst das nicht, ihr habt Verantwortung. Nicht nur für euch selbst, sondern für die ganze Gemeinschaft, der ihr dient. Und darum ist es eure erste und auch immer eure wichtigste Aufgabe, eure persönliche Gottesbeziehung. Sich immer wieder auch zu fragen, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich noch dran am Wort Gottes? Bin ich da noch verwurzelt? Ja, kümmert mich das noch? Suche ich die Nähe meines Herrn? Habe ich auch noch diese Leidenschaft, dass ich ankämpfe gegen das Fleisch, gegen das Alte in meinem Leben? Und stehe ich fest in diesem Glauben? Erst dann kommen alle anderen Aufgaben. Ganz gleich, was du für eine Aufgabe hast und wie wichtig und unabkömmlich sie auch erscheint. Warum also war Gottes Wort selten zu dieser Zeit? Warum hörten sie Gott nicht mehr? Warum schwieg er? Nicht etwa, weil Gott sich hatte abwenden wollen. Nein, Gott hat sich zurückgezogen, weil sie ihn und weil sie sein Wort nicht mehr hören wollten. Gott schweigt, weil sein Wort besonders bei den Leitern dieser Tage gar nicht erwünscht gewesen ist. Wie ist es bei uns? Wie ist es heute? Bei uns, bei dir, bei euch? Wie ist das, wenn wir vielleicht den Eindruck auch haben, dass Gott schweigt? Dass wir uns fragen, warum höre ich Gott eigentlich nicht? Vielleicht gibt es so Zeiten oder hat es so Zeiten gegeben bei dir oder vielleicht erlebst du auch momentan so eine Phase, dass du diesen Eindruck hast, er schweigt irgendwie, ich höre ihn nicht. Wir müssen uns eines in Erinnerung rufen und festhalten, unser Gott ist ein redender Gott. Er hat das Reden nicht verlernt und es ist eins seiner charakteristischen Merkmale, dass er spricht und dass er sich mitteilen möchte. Und darin unterscheidet er sich auch von den ganzen anderen Götzen. Er ist ein Gott, der redet. Und er hat sich geäußert, er hat gesprochen, er hat sich offenbart, vor allen Dingen und zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir kennen den Vers hoffentlich oder wahrscheinlich aus Hebräer 1, Vers 1 bis 2, dort heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also es wird ein Blick zurückgeworfen, Gott hat gesprochen in der Vergangenheit auf vielerlei Weise, durch die Propheten beispielsweise. Und er hat dann final und endgültig gesprochen durch Jesus Christus, durch seine Offenbarung, durch das, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf Jesus blicken, auf seine Botschaft blicken, auf das Evangelium uns ausrichten, das er uns gebracht hat, dann hören wir, dann sehen wir, was Gott uns mitteilen möchte. Wenn wir also heute den Eindruck haben, Gott schweigt, ich höre ihn nicht. Wo ist sein Reden? Dann nicht, weil er tatsächlich still geworden wäre. Nein, wenn wir den Eindruck haben, Gott nicht zu hören, dann liegt es wohl eher daran, dass wir ihn nicht hören wollen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so ähnlich wie mit so einem alten CD-Spieler. Ne? Ich weiß nicht, wer so solche Geräte noch kennt, ne? CD-Spieler. Gab es früher mal, da hat man halt die CD eingelegt, ne? So ein rundes Ding. Und dann hast du die Klappe zugemacht oder hast das so einfahren lassen und dann auf Play gedrückt. Und dann hörst du, die Scheibe rotiert, du hörst, das Gerät arbeitet, da wird irgendwie was getan, aber du hörst nichts, keine Musik. Nun, woran kann das liegen? Du denkst dir vielleicht, ja, vielleicht ist die Lautstärke einfach ausgestellt und du drehst den Regler voll auf. Du hörst immer noch nichts. Nichts zu hören, aber du merkst, die Scheibe dreht sich, das Gerät ist schon an, also irgendwie, da klappt was nicht. Woran könnte es noch liegen? Und vielleicht liegt es einfach daran, dass die Lautsprecher nicht richtig eingestöpselt sind. Und du schaust nach und tatsächlich, du siehst das Kabel und du nimmst es und du steckst es ein in diese Buchse, du hörst, wie es laut bzzzt macht und dann auf einmal hörst du die Musik und sie, ja, haut dir die Ohren weg. Gott spricht. Er hat gesprochen, klar und deutlich. Wir müssen es hören wollen. Auch übrigens hier bei Samuel, da wird das signalisiert, dass Gott, obwohl er nicht zu hören ist, dass Gott immer noch da ist. Dass seine Gegenwart noch da ist. Wenn ihr auf Vers 3 schaut, dann seht ihr die Formulierung, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Gemeint ist das Zeichen seiner Gegenwart im Heiligtum. Es war noch nicht verloschen. Gott ist noch da. Wenn wir Gott nicht hören, wenn wir den Eindruck haben, dass er stumm geworden ist, dann sollten wir uns fragen, kann es vielleicht sein, dass ich nicht mehr auf Empfang bin, dass ich nicht mehr hören möchte? Und wir sehen dann im 2. Timotheusbrief im Neuen Testament, sehen wir eine Stelle, in der Paulus Gründe nennt, warum Menschen Gottes Wort nicht hören möchten. Und er schreibt dort in 2. Timotheus 4, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wie ist das also bei mir? Es ist so ein Vers wirklich zur kritischen Selbstreflexion, zur echt kritischen Selbstreflexion. Wie ist das also bei mir, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott schweigt? Kann es sein, dass ich Gott nicht hören möchte? Kann es sein, dass sein Wort mir missfällt? Kann es sein, dass ich vielleicht den Eindruck habe, da ist etwas, was mich einschränkt? Das mag ich nicht. Kann es sein, dass da Grenzen aufgezeigt werden, die mir nicht gefallen? Ihr wisst das sicherlich, wie die Kinder sind. Ne? Ich habe ja auch 3 zu Hause, 3, 6 und 9. Und die Kinder, die tun manchmal so, als würden sie nicht hören, was die Eltern sagen. Ne? Die tun manchmal so. Zum Beispiel, dass die Eltern zum Aufräumen rufen oder ähnlich unangenehme Dinge. Das kann ich auch verstehen. Das will man nicht hören. Und manchmal, besonders wenn sie dann noch sehr klein sind, dann halten die sich so die Ohren zu. Ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts. Ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts. Ich habe dich gar nicht gehört, Papa. So nach dem Motto, was ich nicht höre, ja, das gilt auch nicht für mich, das muss ich nicht tun. Und dann stehen wir da so als Erwachsene und wir schauen uns etwas belustigt dieses Schauspiel an, diese Albernheit an und schütteln den Kopf darüber. Ja, Kinder eben. So sind sie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sind wir wirklich, wirklich so sehr anders als manchmal diese Kids? Sind wir wirklich so anders als diese Kinder, die sich die Ohren zuhalten, die etwas nicht hören wollen? Oder könnte es nicht doch sein, dass sie uns mit diesem kindischen Verhalten manchmal mehr den Spiegel vorhalten, als wir das wirklich wahrhaben wollen? Gott jedenfalls hat klar gesprochen. Er hat klar gesprochen, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat seinen Willen auch klar bekundet. Du musst nur die Bibel zur Hand nehmen und mal aufschlagen. Gott hat gesprochen. Du kannst es nachlesen. Wenn wir nicht hören, wenn wir ihn nicht hören, dann fragen wir uns, ob wir ihn nicht hören wollen. Könnte das sein? Und dann sorgen wir wieder dafür, dass unsere Lautsprecher ja eingestöpselt sind, dass wir verbunden sind mit Christus, mit seinem Wort, dass wir hören können, was er uns sagen möchte. Ein zweiter Punkt, wenn Gott ruft, oder wie kann ich Gott begegnen? Es gibt ja dann in Vers 4 bis 10, in diesem zweiten Abschnitt hier, in diesem Kapitel, da gibt es diesen Ablauf, der sich ständig wiederholt. Ne? Er wiederholt sich dreimal, glaube ich. Gott ruft Samuel, er springt von seinem Schlaflager auf, er läuft zu Eli hin, sagt, Eli, ich bin da, hier bin ich. Und dieser schickt ihn wieder zurück und Samuel legt sich wieder schlafen. Also kurz zusammengefasst, Gott ruft, Samuel steht auf, geht zu Eli, geht wieder zurück, legt sich wieder hin. Immer so weiter, ne? Dreimal. Samuel begreift ganz offensichtlich nicht, was hier eigentlich vor sich geht. Ihm ist es nicht klar, was hier geschieht. Er denkt, dass Eli ihn rufen würde. Dass es Gott ist, der ihn anspricht, das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Auch nicht beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Und die Frage sei erlaubt, warum denn eigentlich nicht? Wieso denn nicht? Vers 7 erklärt es uns. Wir lesen, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Was heißt denn das? Dass er den Herrn noch nicht erkannt hatte. Es geht sicher selbstverständlich an dieser Stelle um mehr als nur etwas von Gott zu wissen. Sicherlich wusste Samuel viel über Gott. Er kannte die Gebote, ganz bestimmt. Er kannte die alten Geschichten vom Auszug aus Ägypten, von Abraham, von Noah und so weiter. Insofern kannte er natürlich Gott. Aber den Herrn zu erkennen, das ist dann nochmal etwas anderes. Das ist dann nochmal etwas mehr. Es bedeutet, Gott persönlich kennengelernt zu haben. Es bedeutet das, was wir heute mit diesem Begriff der Wiedergeburt beschreiben. Es geht um diesen persönlichen Glauben, um diese persönliche Verbundenheit, diese persönliche Beziehung zu Gott, eines einzelnen Menschen zu Gott. Das bedeutet es, den Herrn zu erkennen. Und weil Samuel den Herrn noch nicht erkannt hatte, deshalb kommt diese Begegnung hier mit Gott nicht zustande. Sie scheitert. Sie scheitert. Deshalb immer wieder dieser Ablauf. Gott ruft, Samuel steht auf, geht zu Eli und er geht wieder zurück und legt sich schlafen. Gott ruft, Samuel legt sich hin. Gott ruft, Samuel legt sich hin. Es kommt nicht zustande. Gott begegnen kannst du eben erst dann wirklich, wenn du ihn auch erkannt hast. Und das heißt mehr, als dass du nur ein paar Dinge aus der Bibel weißt und ein paar Geschichten, die dir irgendwann mal weitergegeben worden sind. Gott begegnen funktioniert erst dann wirklich, wenn du diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast. Diese Gottesbeziehung, diese vertraute Beziehung zum Allmächtigen. Und auch heute noch ist es so, dass Gott Menschen ruft. Auch heute ruft er noch Menschen, so wie er damals Samuel gerufen hat. Er ruft Menschen, die vielleicht schon etwas von Gott wissen, die ihn schon in dem Sinne kennen, dass sie etwas von ihm gehört haben, aber die ihn noch nicht erkannt haben. Natürlich, Gott tut das meistens nicht so, wie es jetzt bei Samuel war, ganz konkret. Diese Schritte, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Aber Gott ruft nach wie vor Menschen zu der Begegnung mit ihm. Vielleicht tut er das durch einen Gedanken in einer Predigt, dass du merkst, hier bin ich angesprochen. Das ist ja meine Situation. Ich fühle mich überführt vielleicht. Gott spricht zu mir. Er spricht hinein in mein Leben. Er will, dass ich mich ihm öffne. Oder vielleicht ist es auch durch eine Liedstrophe, die wir gemeinsam singen, dass wir merken, das geht uns richtig ins Herz. Oder einen Gedanken, den uns jemand weitergibt. Vielleicht nach dem Gottesdienst, wenn ihr Gemeinschaft pflegt oder irgendwo auch während der Woche. Und nicht zuletzt natürlich durch die Bibel selbst, durch Gottes Wort, niedergeschrieben in diesem Buch. Und dann ist die Frage, wie du reagierst. Wie reagierst du, wenn Gott ruft? Wie reagierst du, wenn Gott dich ruft? Der alte Priester Eli, er hat hier einen sehr guten Rat. Wenn du wieder gerufen wirst, so sagt er dem Samuel, dann sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Wenn Gott ruft, dann gilt es also, aufnahmebereit zu sein, die Ohren zu spitzen. Wenn Gott ruft, dann gilt es, bereitwillig zuzuhören. Und wenn Gott ruft, dann gilt es, sich auch zu öffnen. Und dann wird etwas ganz Besonderes passieren. Es wird ein Wunder geschehen. Denn das ist genau das, was hier berichtet wird. Es ist wirklich ein Wunder, was hier geschieht. Vers 10, da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, schon mal hier in diesem Kapitel. Die ersten drei Male, da heißt es lediglich, dass der Herr Samuel rief. Jetzt aber, Vers 10, heißt es, da kam der Herr und trat herzu. Da kam der Herr und trat herzu. Das ist das Besondere, was hier jetzt geschieht. Gott ist auf einmal gegenwärtig. Er trat herzu und Samuel, der offen war dafür, er begegnet Gott in diesem Moment. Und das verändert etwas in ihm. Er weiß jetzt nicht nur irgendetwas von diesem Gott, sondern er erkennt diesen Gott ganz persönlich. Und das eröffnet dem Samuel die Begegnung mit Gott. Rede, denn dein Knecht hört. Und Gott redet zu ihm. Gott redet zu ihm. Und so ist es bis heute. So ist es bis heute, wenn du Gott erkannt hast, wenn du ihn persönlich erkannt hast, dann bist du offen zur Begegnung mit ihm. Wie viele Leute berichten das so von sich? Ne? Ich habe das schon ganz oft gehört, dass Menschen dann von sich sagen: Mensch, weißt du jetzt, wo ich diesen persönlichen Glauben habe? An Jesus Christus, jetzt wo mir das geschenkt worden ist, da kommt es mir auf einmal nicht mehr komisch vor, laut zu beten. Früher fand ich das immer seltsam. Ich kam mir total blöd vor. Aber jetzt kommt es mir nicht mehr komisch vor. Ich weiß doch, dass ich gehört werde. Oder Menschen sagen, früher, ja, da habe ich auch schon mal versucht, in der Bibel zu lesen. Ich habe dieses Buch aufgeschlagen und es kam mir irgendwie vor, so ja, wie ein Buch mit 7 Siegeln, alt, verstaubt. Aber heute, da schlage ich dieses Buch auf und ich erwarte Gottes Reden zu mir. Um Gott zu begegnen, da musst du ihn erkannt haben. Da musst du seinen Sohn Jesus Christus kennengelernt haben. Und das bedeutet mehr, als nur etwas von ihm zu wissen oder etwas von ihm gehört zu haben. Hast du ihn erkannt? Hast du diesen Gott? Hast du ihn schon erkannt? diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, diesen Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat, dass er hier gelebt hat, dass er den Menschen Gottes Willen näher bringen konnte, aber vor allen Dingen auch, dass er sein Leben, sein vollkommenes Leben, stellvertretend hingeben konnte am Kreuz von Golgatha. Hast du diesen Gott erkannt? Ich bin sicher, du weißt, oder fast jeder hier wahrscheinlich weiß manches über Gott. Hier in Deutschland ist es immer noch so, auch wenn der religiöse Grundwasserspiegel immer weiter absinkt und wir das ja auch beklagen, so ist doch immer noch der Glaube an eine irgendwie höhere Macht, an einen Schöpfer oder ähnliches, ist immer noch relativ weit verbreitet. Und wenn du auch nur ab und zu hier hineinschaust in diese Gemeinde, ja, dann wirst du garantiert etwas wissen über diesen Gott. Aber kennst du Gott? Kennst du Gott? Kennst du ihn persönlich? Denn nur, dass du manches weißt über ihn oder auch viel weißt über ihn, das sagt noch nichts über die Beantwortung dieser Frage aus. Und wenn du den Eindruck hast, dass du ihm vielleicht noch nie so richtig begegnet bist, nicht im Gottesdienst, nicht beim gemeinsamen Lobpreis, wenn wir Gott ehren und ihm unsere Ehrerbietung bringen, nicht in der Stille, wenn du sein Wort liest, nicht, wenn du ein Gebet versuchst und auch sonst nicht, ja, dann kann es sein, dass du ihn noch gar nicht kennst. Das ist möglich. Du weißt natürlich von Gott, du hast gehört von ihm, du gehst in den Gottesdienst, du lebst ein irgendwie auch christliches Leben und trotzdem kann es sein, dass du ihn noch nicht kennst. Und wenn das so ist, ja, dann bitte Gott, dann bitte den Herrn Jesus Christus, bitte ihn endständig, dass er dir das schenkt, dass er diese Erkenntnis Gottes dir doch schenken möge. Bitte, dass er selbst so in dein Leben treten möge, so wie das damals bei Samuel gewesen ist. Bitte ihn, dass er dieses Wunder, was er an Samuel vollbracht hat und was er an so vielen anderen Menschen vollbracht hat, dass er es auch an dir tut. Dieses Wunder, dass dir persönlich ganz deutlich wird auf einmal, wer Jesus Christus ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Tatsächlich, dass er auferstanden ist und lebt und regiert und im Himmel sitzt zur Rechten Gottes. Und dass er auf diese Erde gekommen ist. Nicht nur als eine historische Persönlichkeit wie Cäsar oder Napoleon oder viele andere, sondern dass er auf diese Welt gekommen ist, um am Kreuz zu sterben und auch für dich Versöhnung möglich zu machen mit Gott. Und dass du da einen tiefen Dank, echten Frieden und so eine tiefe, große Freude empfindest. Bitte Gott, dass er dieses Wunder, dass er dein Herz erneuert, dass er dieses Wunder auch an dir vollbringt. Und Gott ist treu, warte dann geduldig, warte erwartungsvoll auf Gottes Wirken, dass bei dir geschieht, was bei Samuel geschehen ist. Da kam der Herr und trat herzu. Denn nur von Gott zu wissen, wie gesagt, das reicht nicht. Das bringt niemanden in den Himmel. Christliche Gewohnheiten zu pflegen, ist nicht genug. Du musst Gott kennen. Du musst ihn persönlich kennen. Und du darfst gewiss sein, wenn du Gott suchst, wenn das dein aufrichtiges Anliegen ist, wenn du ihn von Herzen suchst, dann wird er sich finden lassen. Und dann wird er in dein Leben treten. Er wird dich retten und er wird dich verändern. Ja, Amen. Aber, dritter Gedanke, auch wenn das hier wirklich der Kern ist, ne? Dass du Gott kennst. Das ist der Kern und das Zentrum. Aber unser Text geht weiter und ich will uns auch noch ein bisschen weiter führen, wenn Gott spricht. Wir könnten auch sagen, wie gehe ich denn um mit Gottes Wort, wenn Gott denn spricht? Und Gott hat ja gesprochen, wie gehe ich jetzt um mit Gottes Wort? Wie gehen wir um mit Gottes Wort, mit dem, was er zu uns gesprochen hat, auf so reichhaltige und vielfältige Weise? Denken wir an das, was Samuel hörte von Gott. Und das ist ja echt heftig, ne? Was Samuel hörte von Gott. Dieser junge Knabe, dieser junge Mensch, der auch seinen lebendigen Glauben an diesen Gott gerade erst so gefunden hat, und dann wird er konfrontiert mit dieser wirklich heftigen, mit dieser sehr harten Botschaft. Und er hört von Gott, dass Eli, ja, sein Mentor, sein Lehrer, man könnte auch sagen, etwas wie sein Stiefvater, sein Ziehvater, er wird schwer gestraft werden mit seiner ganzen Familie. Und Samuel begreift oder wird gleich damit eben konfrontiert, dass es so auch ist mit Gottes Wort, dass wir in Gottes Wort eine ganz große Bandbreite haben. Eine ganz große inhaltliche Bandbreite vorfinden. Es gibt in Gottes Wort viele ganz wunderbare Botschaften. Es gibt in Gottes Wort viele ganz trostreiche Botschaften. Und wir lesen sie oder wir hören von ihnen und es ist für uns sehr wohltuend. Es weckt Freude in uns. Es ist wie Balsam auf der Seele. Es tut so gut, das zu hören. Aber es gibt auch andere Worte. Es gibt auch Botschaften in Gottes Wort, die schwer sind, die wir nicht gerne hören. Und sowas haben wir hier vor uns. Und dennoch wissen wir, alles, was Gott sagt, ob es uns erfreut oder ob es uns das Herz schwer macht, alles, was Gott sagt, sein ganzes Wort, das ist alles wichtig und es ist alles gültig. Und gerade an diesen schweren Worten, gerade an diesem schweren Wort hier, da werden Prinzipien deutlich, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollten. Und das Erste, was wichtig ist im Umgang mit Gottes Wort, das ist, dass wir Gottes Wort genau aufnehmen. Dass wir die Ohren spitzen und hinhören. Und das ist ja auch, was Samuel hier tut. Das ist ja, was Samuel hier an dieser Stelle tut. Als der Herr spricht zu ihm, da hört Samuel zu. Er hört zu. Aufmerksam. Er unterbricht ihn nicht. Er geht auch nicht zwischendurch weg und legt sich wieder schlafen oder so. Er hört zu. Konzentriert hört er zu. So aufmerksam, dass er am nächsten Morgen dazu in der Lage und imstande ist, diese Worte an Eli weiterzugeben. Das zeigt, er hat gut zugehört. Und dass wir Gottes Wort genau aufnehmen, das ist auch wichtig für uns heute. Das ist ganz wichtig und deswegen, ja, ist es auch so positiv, wenn wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, wenn wir auch dafür sorgen, dass wir ungestört bleiben mit Gottes Wort. Wenn wir zum Beispiel lesen in der Bibel, seien wir ungestört. Das haben schon so viele Prediger gesagt, aber ich sage euch das auch nochmal, legt das Handy weg, ne, wenn ihr die Bibel lest. Das stört. Das lenkt ab. Beseitigt auch die anderen Ablenkungen. Und denken wir auch nicht, wenn wir so nebenbei beim Frühstück in 5 Sekunden uns die Losung zu Gemüte führen, dass das schon so als die Ration ausreichend ist. Ja? Auch bei der Predigt kann man auch fragen, wie ist das eigentlich? Bist du dabei? Wenn du eine Predigt hörst, mit voller Aufmerksamkeit, denkst du mit, lässt du dich darauf ein, versuchst du dem Gedankengang des Predigers zu folgen, schaust du nach in deiner Bibel, folgst dem Text, dem ja, Fluss des Textes. Ich sehe, das machen auch einige hier, das ist auch gut, das hilft zum Mitdenken. Oder lässt du dich nur berieseln? Man kann sich ja auch lange berieseln lassen. Vielleicht ist es auch einfach nötig, dass du dir angewöhnst, am Samstagabend vor dem Gottesdienst nicht allzu spät ins Bett zu gehen. Einfach, dass du frisch bist am nächsten Tag. Dass du wirklich in der Lage bist, auch aufzunehmen, was dir gesagt wird. Manchmal, ja, sind es so naheliegende Dinge. Es ist wichtig, Gottes Wort genau aufzunehmen, damit etwas hängen bleibt, was Gott uns sagen möchte. Dass wir es auch weitergeben können und wiedergeben können. Also genau hinhören. Das ist das eine zum Umgang mit Gottes Wort. Und dann das zweite, das ist alles aufnehmen. Alles. Alles aufnehmen. Ich meine damit, dass wir, was Gottes Wort angeht, nicht anfangen damit und selektieren. Und interessanterweise ist gerade der Eli hierfür ein Vorbild. Das ist auch interessant. Ne? An anderer Stelle wird er so kritisiert, aber hier hat er eine vorbildliche Haltung. Kann man sagen, es widerspricht sich. Ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, sondern es zeigt einmal mehr, dass wir Menschen oftmals auch sehr widersprüchlich sind. Dass wir auch in unserem Verhalten sehr widersprüchlich sind. Das zeigt, glaube ich, etwas, was sich ganz häufig auch in unserem Leben tatsächlich so demonstrieren lässt. Es sind widersprüchliche Haltungen auch in uns vorhanden. Es ist nie bei allem immer alles gut oder so, sondern man hat auch seine unterschiedlichen Seiten. Und hier sehen wir das bei Eli. Hier ist er ein Vorbild, aber insgesamt können wir ihn nicht als Vorbild empfehlen. Aber er sagt eben zu dem Samuel, was war das für ein Wort, das er dir gesagt? Und dann fügt er hinzu, verschweige mir nichts, Vers 17. Verschweige mir nichts. Samuel, glaube ich, hätte das gern getan. Ne? Ich gebe dir mal so eine grobe Zusammenfassung und das eine oder andere, das muss ich vielleicht nicht so ausführen. Aber Eli sagt, verschweige mir nichts. Und das ist sehr vorbildlich. Wir sollen eben nicht sagen, dieses eine Wort, das gefällt mir, das rahme ich mir ein, und hängst mir ins Wohnzimmer, mache ich so einen schönen Rahmen drum, ne, ist ein gutes Wort, hänge ich mir auf, ein schönes Poster. Und ja, dann diese anderen Worte oder diese anderen Teile, ja, die gefallen mir nicht. Davon will ich nichts hören. Geh mir weg mit solchen Bibelstellen. Nein, das ganze Wort sollen wir aufnehmen, wir sollen hier nichts aussortieren, sondern alles aufnehmen. Vielleicht hier noch eins dazu, ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Natürlich ist der Kontext eines Verses immer wichtig. Ne? Das ist schon gut, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist in vielen Fällen eigentlich auch notwendig. Auch die Heilsgeschichte ist bedeutend, dass wir überlegen, wo befinden wir uns denn eigentlich in der gesamtbiblischen Offenbarung? Wo steht etwas? Du kannst jetzt nicht jeden Vers einfach direkt rausnehmen und auf dich anwenden. Ne? Denkt an das berühmte Beispiel, Matthäus 27, Vers 5b. Wenn ihr da nachschlagt, dann lest ihr, und er ging fort und er hängte sich. Nein, bitte nicht. Also, ist schon klar, glaube ich. Dennoch, was ich deutlich machen möchte, liebe Geschwister, das ist wichtig, es ist immer Vorsicht angesagt, wenn immer gleich alle unangenehmen und alle anstößigen Aussagen der Bibel gleich irgendwie so glatt gebügelt oder ausgeklammert werden. Dort, wo Gottes Wort nie gegen die Maßstäbe unserer Gesellschaft steht, dort, wo Gottes Wort nie zu Protest oder Widerspruch anregt, dort, wo Gottes Wort stets Hand in Hand so mit dem Zeitgeist geht, da hast du ein Problem. Da ist irgendetwas läuft da nicht richtig. Denn Gottes Wort ist anstößig und Gottes Wort regt zum Widerspruch. Das war so und das bleibt auch so und das ist etwas, das müssen wir aushalten. Das müssen wir aushalten. Wenn Gottes Wort dich also niemals beunruhigt, wenn Gottes Wort dich niemals hinterfragt oder du merkst, hier werde ich kritisiert, dann machst du etwas falsch im Umgang mit Gottes Wort. Da bin ich ziemlich sicher, dann blendest du irgendetwas gewaltig aus. Vielleicht wäre es auch mal eine Idee oder eine Möglichkeit, sich mal ganz bewusst auch so Passagen vorzunehmen oder Teile aus der Bibel vorzunehmen, sich ihnen zu widmen. Ich sag mal so Teile, die man vielleicht nicht so gut kennt oder die einem besonders schwierig erscheinen oder die man gar nicht kennt. Sich einfach mal zu sagen, okay, da vertiefe ich mich mal jetzt rein. Ich nehme vielleicht mal das 5. Buch Mose, das ist mir irgendwie bisher immer fremd und ich will da mal ein bisschen tiefer graben. Einfach in diesem Vertrauen und in dieser Erwartung, dass das ganze Wort Gottes wichtig ist. Ich hole mir vielleicht auch Hilfe dazu, dass ich unterstützt werde, wie ich mit diesem Buch klarkomme. Aber ich habe die Erwartung, das ganze Wort Gottes ist wichtig und gültig. Und mit dieser Überzeugung sollten wir da rangehen und eben nicht selektieren. Ja, zum Schluss ein Blick noch darauf, was Gottes Wort bewirkt, wenn Gott Wachstum schenkt oder was bewirkt eigentlich Gottes Wort. Wir sehen nämlich am Schluss dieses längeren Abschnittes, dieses Kapitels dann, was aus Samuel im Fortgang geworden ist. Nachdem er Gott erkannt und nachdem er Gottes Wort gehört hatte. Vers 19 lese ich uns nochmal. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Samuel wächst mit dem Wort Gottes heran und das hat zur Folge, dass er nicht einfach nur älter wird, sondern dass er auch reifer wird. Älter werden wir von alleine, aber dass wir reifer werden, dazu braucht es Gottes Wort. Das ist etwas, was Gottes Wort nur schenken kann, dass wir zunehmen und an geistlicher Reife und das Wachstum bewirkt wird. Also Gottes Wort segelt nicht einfach wirkungslos zu Boden, wie so die Blätter im Herbst von einem Baum, sondern Gottes Wort ist mächtig und es vollbringt, was Gott dadurch tun möchte. Wie es der Prophet Jesaja auch einmal ausdrückt in diesen bekannten Worten, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist diese Wirkung von Gottes Wort. Gottes Wort bewirkt Wachstum. Gottes Wort schafft Veränderung. Gottes Wort führt zur Reife. Nur eins müssen wir bedenken an dieser Stelle, dass Gottes Wort mächtig ist und dass in Gottes Wort so viel Kraft steckt und dass es sein Ziel auch gewiss erfüllen wird, das bedeutet nicht automatisch, dass das Ganze auch schnell vonstatten geht. Es ist häufig sogar ein etwas längerer Prozess. Wachstum ist ganz häufig etwas, was auch Zeit und was auch Geduld benötigt. Genauso wie es Zeit braucht, eben bis aus einer Eichel, die du im Boden vergräbst, so ein richtig großer Baum, eine richtige Eiche gewachsen ist, ganz häufig braucht es auch Zeit, dass Gottes Wort Wachstum in uns vonstatten bringt. Und so wie es bei der Eichel eben ist, da ist das Ergebnis dann wirklich ja beeindruckend. Es dauert zwar Jahre, aber dann hast du am Schluss eben stehen einen riesigen Baum, tief verwurzelt, stark und mächtig. Und dann kann der Sturm kommen und dann können die Winde wehen. Aber dieser Baum, er bleibt stehen. Er bleibt standhaft stehen, weil er stark geworden ist und weil er gut verwurzelt ist. Und so ist es auch, wenn wir mit Gottes Wort leben. Das Leben mit Gottes Wort, das wird nicht unverändert lassen. Gottes Wort erfüllt sein Ziel, es wird uns Wachstum und Veränderung schenken. Und noch etwas Zweites, das hat auch mit der Reife zu tun. Gottes Wort befähigt nämlich auch zum Dienst. Wir lesen hier die letzten beiden Verse und ganz Israel, von Dan bis Beerscheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Das sind die letzten Worte, mit denen dieses Kapitel endet. Samuels Wort erging an ganz Israel. Samuel wird also von jemandem, der den Herrn nicht kannte, der nur manches über ihn wusste, er wird von jemandem, der den Herrn nicht kannte, zu jemandem, der das Wort Gottes weitergibt an das ganze Volk. Warum? Gottes Wort hat es bewirkt. Gottes Wort hat ihn befähigt. Und so ist es heute auch. Genauso ist es heute auch. Durch Gottes Wort werden wir zu Menschen, die er auch zum Dienst gebrauchen kann. Das bewirkt Gottes Wort, diese Reife in uns zum Dienst. Also ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott, der spricht. Er ist ein Gott, der sich mitgeteilt hat. Er lässt uns nicht im Unklaren über seinen Willen, für unser Leben oder über sein Wesen. Er ist ein Gott, der spricht. Und er hat final und endgültig gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus und er spricht zu uns durch sein heiliges Wort, das uns überliefert ist. Glauben wir also nicht, dass Gott schweigt, dass er nicht mehr sich mitteilen möchte, sondern hören wir hin, spitzen wir die Ohren. Seien wir auch offen und lassen wir uns da rufen, dass wir ihn erkennen und dass wir ihm begegnen können. Und wenn das so dein Ding noch ist, woran es hapert, ja, dann mach dir das zu deinem Gebet, dass du sagst, Herr, ich möchte dich erkennen. Tritt in mein Leben, begegne mir. Und dann lernen wir auch diesen reifen Umgang mit Gottes Wort, einen Umgang, der eben ja, sich Gottes Wort so ganz öffnet, dass wir genau hinhören, dass wir aufmerksam sind, dass wir auch wiedergeben können, was uns gesagt worden ist und einen Umgang, der eben nicht selektierend ist, der nicht das eine oder andere auszublenden versucht. Und zuletzt, aber wirklich auch nicht unwichtig, zuletzt vertrauen wir darauf, dass Gott es ist, der durch sein Wort, wodurch denn auch sonst, der durch sein Wort Wachstum bewirkt und uns befähigt. Amen.